alle mal eine Spontanfrage. Was wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen können, also ich zumindest nicht, ist, wie funktioniert denn das Ganze wirtschaftlich in diesem Land? Ich meine, wenn du fuhrst ja jetzt von Beirut durch, also du fuhrst immer auch durch einen Teil von Syrien, werden die Felder bestellt, wird was produziert, denn in Damaskus selbst wird nur gehandelt, aber wird produziert, siehst du Fabriken, die irgendwie intakt sind, wie bringt man die Waren von einer Stadt in die andere, ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Doch, also es wird produziert, ich bin jetzt nicht Fabriken besuchen gegangen oder aufs Land gefahren, weil das ja auch mit Risiken verbunden ist, aber ich weiß das selbst in Jordanien, also selbst wird noch exportiert, also in Jordanien gibt es zum Beispiel einen Ableger von diesem Eisladen, Bagdash. Und die produzieren, also das war jetzt, ist nicht dieses war vor einem Jahr, glaube ich, als ich dort war, die produzieren in Damaskus und liefern das nach Jordanien. Es geht, es ist einfach mit höheren Kosten verbunden. Irgendwie, die Leute finden Wege und in Syrien ganz besonders waren sie schon immer gut darin. Aber es ist natürlich schlimm für viele, also ich glaube, viele leben von Geld, das sie aus dem Ausland bekommen, also Verwandte in Saudi-Arabien, in Europa oder die ihnen Geld schicken, weil das ist alles extrem teuer geworden und eigentlich kann man sich nichts mehr leisten und die Löhne sind, ja, es gibt fast keine Arbeit mehr. Und das ist sicher auch ein Grund, warum die Leute weggehen.
Aber kannst du oder kann man, können die selber zum Beispiel mit dem Bus, die Busse waren ja immer wahnsinnig effizient, also man fuhr in 3,5 Stunden rasend von hervorragende Busse von Aleppo nach Damaskus oder umgekehrt. Warst du auf dem Busbahnhof, fährt da irgendetwas noch?
Also die Busse fahren noch, ja. Also es dauert einfach viel länger und ja. Es ist gefährlich, aber das sind sie fahren. Ja. Also ich glaube nach Tartus dauert es 5 Stunden jetzt und nach Aleppo etwa 10 Stunden. Ich weiß nicht, also ungefähr. Ja. Aha. Als ich da war, konnte man nicht nach Aleppo, weil der IS einen Teil der Verbindungsstraße eingenommen hat.
Aber es gibt auch Busse. Du kannst in Beirut in den Bus steigen und nach Raqqa fahren.
Ich nach wohin? Nach Raqqa. Nach Raqqa fahren.
Ja. Darf ich kurz intervenieren, Pascal? Es war eigentlich vorgesehen, dass ihr beide hier vorne steht, weil ich glaube, der Kontrast. Zeitungskorrespondentin und Fernsehkorrespondent, das ist auch für uns alle sehr wichtig. Das war eigentlich vorgesehen, dass wir diese Moderation hier machen. Also wenn du nach vorne kommst, dann können wir jetzt
reden. Werner, ja. Übernimm du doch das bitte.
Nein, ich mache das von hier aus.
Also gut, also, machen wir es von da aus.
Ja, genau. Da kann doch der Pascal dort stehen und wir fragen beide hier.
Ja, also man sieht einfach von da vorne etwas mehr, wenn jemand ein Anliegen
hat. Okay, dann mach das du, stehst du und organisierst du die Runde.
Ja, also gut. Von Pedro, bitte.
Wir haben gehört, dass etwas zurückerobert wurde. Wer erobert zurück? Und dann haben wir zweimal gehört, dass es Visums gibt. Wenn ein Visa sind, muss ja jemand diese Visas bestätigen oder abstempeln. Und wo ist denn Syrien? Syrien, ist das ausschließlich Damaskus oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ein Visum für Syrien vom Regime bekommt man über Damaskus, ja. Und das ist für die Gebiete, die das Regime kontrolliert. Und es ist aber schwierig, da überhaupt sich zu bewegen. Also man muss dann, wenn man in einen anderen Ort fahren will, ich war in Homs einen Tag, muss man das mit dem Ministerium absprechen und dann kann man nur in Begleitung vom Ministerium dahin fahren als Journalisten. Und man kann dann aber nicht in die Rebellengebiete und ja, also im Moment gehen wir auch nicht in die Rebellengebiete von der anderen Seite, weil es einfach zu gefährlich geworden ist. Also ganz wenige gehen da noch rein, die vielleicht schon lange Kontakte hatten, aber es ist extrem gefährlich, also Stichwort Entführungen, Bombardierung aus der Luft und so weiter.
Pascal, bist du denn nach Sinjar gereist eigentlich? Wo? Was ist die erste Position von Beirut aus?
Meine Lieblingsstadt Erbil. Die kurdischen, die irakischen Kurden, die wollen ja zur Welt gehören, auch als Kurdistan. Und sie heißen deshalb die Welt auch gerne bei sich willkommen. Das heißt, man landet in Erbil, kriegt einen Stempel in den Pass und das ist es. Man braucht kein Visum für irakisch-Kurdistan. Sie wollen sich da auch abheben und wollen die internationale Gemeinschaft bei sich willkommen heißen. Und dann fährt man mit dem Auto nach Dohuk und dann der ganzen schönen Grenze entlang. Rechts sieht man Syrien, der Grenze entlang runter und dann über den Berg. Ganz normal. Und das mit dem Verkehr und dem Bewegen, das ist immer eine ganz spannende Sache. Wir, hat ein, wir haben da ausländische Kämpfer getroffen in diesem Sinjar-Westler. Der eine war bei der Rückeroberung an vorderster Front dabei. Und er hat gesagt, weißt du, was das Schönste war? Wir haben das, die Stadt zurückerobert, hat etwa 36 Stunden gedauert am Ende, die wirkliche Rückeroberung und Säuberung der Stadt vom IS. Dann sind wir schlafen gegangen, am nächsten Morgen, nach irgendwie 6 Stunden Schlaf, fuhren da bereits zivile Lastwagen wieder entlang dieser Verbindungsstraße, die eben gerade durch Sinjar durchgeht. Also das zivile Leben, das kommt so schnell zurück und das ist auch immer noch da. Das, was ich zeige jeweils, ist eigentlich natürlich auch ein falsches Bild. Nicht ganz falsch, aber es blendet eine Wirklichkeit aus. Das, was du beschrieben hast, dass eben Dinge noch funktionieren.
Und wie sah es denn aus auf dem Weg von Erbil bis nach diesem Sinjar? Diese Zerstörungen sind absolut horrend, absolut unglaublich, entsetzlich. Gibt es weitere in der Umgebung, die so zerstört sind? Ist das Ruinenland geworden?
Ja, die ganze Region. Der IS hat ja im Herbst, ab dem 3. August 2014, von Mosul aus, zuerst haben sie im Juni Mosul erobert, und nachher von da aus haben sie Sinjar, dieses ganze Gebiet, um den Berg herum und dann hoch bis Richtung Mosul-Damm, den haben sie auch erobert, besetzt gehabt kurzzeitig, Richtung Dohuk, das ist eine zweite größere Stadt oberhalb des Mosul-Damms. Da sind sie vorgedrungen und all diese Dörfer dort, die sind platt, kaputt, komplett zerstört vom IS, die eine Seite, und nach der Rückeroberung, die Häuser, die noch gestanden sind, in denen dann eben die sunnitischen Araber gewohnt haben, die nicht mit einem J oder mit einem Jiaya oder mit einem Kurde gekennzeichnet waren, die wurden dann von den Kurden zerstört.
Fragen an Monika Wodiger oder an Pascal Weber? Ja, Roman, bitte.
Ich habe eine ganz einfache Frage. Wer sind die Flüchtlinge und wer bleibt zu Hause?
Also in Syrien, oder?
Aus Syrien, ja. Wer kann sich leisten zu flüchten und wer muss zu Hause bleiben?
Ja, also das ist eben gar nicht so eine einfache Frage. Es gibt einerseits die Leute, die eben sich die Geld auf der Seite hatten und noch das letzte Geld zum Beispiel gebraucht haben, um sich einen Schlepper zu finanzieren. Und dann gibt es, das sind oft dann die, die nach Europa kommen, und dann gibt es aber diejenigen, die alles verloren haben und eigentlich erst aus Syrien raus sind, als sie zum Beispiel, als ihr Haus zerstört wurde, oder, und die stranden dann eher in den Nachbarländern, wenn man das mal so vereinfacht kategorisieren möchte. Es gibt aber ganz viele andere, also es gibt extrem viele Gründe, warum Leute fliehen oder warum sie bleiben, und das ist manchmal auch eine individuelle Entscheidung, die von der Person abhängt. Oder?
Ich finde das auch ganz bemerkenswert, wenn wir das auf unsere Diskussion gegenüber dem Flüchtlingsstrom ummünzen. Was ich erlebt habe in dieser ganzen Zeit, bis jemand selbst so ein Gebiet verlässt, braucht es unendlich viel. Es braucht den Verlust meistens eines Familienangehörigen oder den Verlust der kompletten Lebensgrundlage, also des Hauses, aber komplett. In nur halbwegs mal von einer Bombe getroffenen Wohnung würde einer sogar noch leben. Leben Menschen, haben wir auch gesehen. Aber wenn das Haus natürlich dem Erdboden gleichgemacht ist, dann fliehst du. Und diese ganze Taktik auch des, gerade des Assad-Regimes, wird aber auf der anderen Seite eben auch von den anderen angewendet, die Lebensgrundlagen komplett zu zerstören, die Perspektiven komplett zu nehmen. Das ist ganz gezielt, um die Leute in die Flucht zu treiben, um Entvölkerung herzustellen. Aber es braucht extrem viel, bis jemand selbst so ein Gebiet noch verlässt.
Ja, bitte. Heißt das, dass die Leute zurückkehren würden, gestellt den Fall, es könnte wieder etwas Frieden geben?
Ja, ich glaube, die meisten schon. Also es gibt natürlich auch die Jungen, die einfach gegangen sind, weil sie sagten, ich kann in Syrien keine Ausbildung mehr machen, weil im Krieg kann ich nicht studieren, ich habe keine Zukunft und ich will in Europa eine Ausbildung machen. Und dass die zurückkehren, das wird wahrscheinlich schwieriger, oder wenn die sich dort auch leichter einleben können und sich dort integrieren. Aber gerade die Leute, die näher dran sind, und also viele Syrer, die hängen sehr an ihrem Land. Und die, also ich habe in Homs Leute gesehen, die in halb zerstörte Häuser versuchen zurückzukehren. Also es gibt ganz viele Menschen, hängen an ihrer Heimat, ich glaube die meisten.
Es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, es ist immer auch eine Frage der Zeit. Wenn du in einer neuen Umgebung dann irgendwann, weil das so lange dauerte, bis das Syrien wieder irgendwie, bis du irgendwie zurückkehren kannst, wenn du dich an einem neuen Ort irgendwann dann vielleicht doch mal noch durchgerungen hast, ja, jetzt muss ich halt hier bleiben, dir etwas Neues aufbaust, dann verlässt du das nicht mehr. Also eigentlich liegt es in unserem ureigensten Interesse, diese Krise da unten wirklich mit aller Macht etwas zu tun, weil dann ist die Chance noch da, dass Leute zurückkehren. Je länger das dauert, desto weniger, logischerweise. Eine Frage der Zeit.
Sag mal, wie groß ist der Stress eigentlich in Libanon? Das ist ja nur ein paar Kilometer eigentlich bis zur Grenze. Und die wie groß ist die Flüchtlingszahl im Libanon? 1,1 Millionen.
Offiziell 1 Million oder sowas, inoffiziell 1,5 bis fast 2.
Und?
Hat abgenommen.
Wie geht das? Ich meine, spürst du Alltagsstress oder hat man sich gewöhnt, diese Normalität? Ich weiß es von Jordanien, dort ist es ja generell normaler, als man eigentlich so annimmt. Nicht viele Leute haben sich integriert in Amman. Einer der besten Konditoren aus Damaskus ist umgezogen mit seinem Geschäft nach Amman. Da sind die Jordanier eigentlich sehr froh. Dann sagen sie, ja, die Syrer arbeiten ohnehin viel, viel effizienter als die Jordanier. Also es ist nicht so, wie man es von europäischer Warte aus beschreibt und betrachtet, einfach so irgendwie eindimensional, alle haben Angst vor dieser Geschichte. Nein, einige finden es eigentlich doch, es geht ganz, ganz anständig, aber wie sieht das in Beirut aus zum Beispiel?
Sie arbeiten eben nicht nur effizienter, sondern dummerweise auch billiger. Das ist im Libanon ein großes Problem.
Ja, und in Jordanien auch, also es gibt auch da Spannungen und zum Teil Probleme mit der Infrastruktur, also in den Grenzorten. Einfach weil das geht mit den Wasserleitungen und Strom nicht mehr richtig, weil dann einfach doppelt so viele Leute plötzlich an einem Ort wohnen. Im Libanon ist das ganz schwierig, auch mit den Schulen, oder dass es so wenig Schulen gibt. Und viele Libanesen beklagen sich, dass das über den Druck, der durch die Flüchtlinge entsteht. Dafür ist es erstaunlich ruhig geblieben bis jetzt. Und ich glaube, ein Stück weit ist das ein bisschen ein Vorteil und auch die Krux des Libanons, dass die Leute irgendwie so sich gewohnt sind, alle möglichen Unwegsamkeiten einfach auszuharren und weil man einfach nicht wieder in diesen Bürgerkrieg verfallen will, dann gibt es keinen Strom mehr, dann kauft man sich einen Generator oder gibt es kein Wasser mehr, gut, dann besorgt man sich halt selber Wasser, aber die Leute finden irgendwie einen Weg, sich durchzuwurzeln, das ist ganz erstaunlich eigentlich.
Die Schule ist ein super Beispiel, auch was du angesprochen hast. Es gibt in Libanon mehr syrische Flüchtlingskinder als libanesische Kinder. Das war ein Riesenproblem, logischerweise. Jetzt letzten Sommer hat sich die libanesische Regierung, die ja komplett dysfunktional ist, der Libanon hat seit 13 Monaten, 18 Monaten keinen Präsidenten mehr, also komplett blockiert das Ganze. Aber letzten Sommer hat man sich durchgerungen, die Schulen zu öffnen, endlich für die syrischen Kinder. Das heißt, es wird jetzt im Libanon in 2 Schichten Schule gegeben. Am Vormittag kommen die libanesischen Kinder. Die Schule im Libanon dauert normalerweise bis 13.30 Uhr oder sowas, 14 Uhr. Und dann kommen die syrischen Kinder. Und so hat man es inzwischen geschafft, in diesem wackeligen Libanon, der ja selbst immer on the brink, am Rand der nächsten großen Krise steht, immerhin die Hälfte der syrischen Flüchtlingskinder in die Schule zu integrieren. Nicht gerne, aber man hat es gemacht.
Also ich glaube, da müssen wir, Amalia hat schon ein paar Mal aufgesteckt.
Ja, das
Co-Moderator. Von mir aus.
Nein, nur eine Frage zu Damaskus. Haben wir Viertel, die gemischt sind, also auch Sunniten zum Beispiel, mit Aleviten zusammen? Oder gibt es nur noch die alevitischen Viertel und dann Christen?
Nein, es gibt noch viele Sunniten in Damaskus und zum Teil sind das auch Leute aus den Vororten, die geflohen sind von den Kämpfen. Und während die Mittelklasse eher dann ins Ausland gegangen ist. Und diese Leute sind Sunniten, also, aber die, sind, die halten sich still und sind froh, wenn sie einfach überleben können. Und, ja. Aber es gibt schon, also man muss auch sagen, es ist in Damaskus oder in Syrien, ich weiß nicht ganz, aber in Damaskus ist es überhaupt nicht so, dass jetzt alles schon in Religionsgruppen gespalten wäre und so. Es gibt auch nach wie vor einige Sunniten, auf die sich das Regime stützt und es gibt auch viele Fußsoldaten, die Sunniten sind, also die einfach zwangsrekrutiert, aber die sich nicht aus dem einen oder anderen Grund nicht desertiert sind. Das ist auch mit vielen Risiken verbunden zu desertieren und sind Sunniten. Und es gibt dann auch die Szenen, dass an Checkpoints zwischen Rebellengebieten und Regimegebieten Soldaten miteinander Tee trinken, weil sie ja beide sind eigentlich alle syrische Soldaten. Und das gibt es halt auch. Das ist immer kompliziert.
Jetzt haben wir, nächstes ist Albrecht und dann Johanna. Albrecht, bitte.
Man hört immer wieder bei diesen Verhandlungen, die eine Position sagt, es geht nur mit Assad und die anderen sagen, es gibt überhaupt keine Lösung, Assad muss weg. Was heißt dann eigentlich Assad? Müssen wir da uns wirklich diese eine Person vorstellen oder steht der nur für etwas Größeres? Was muss ich mir da darunter vorstellen, mit Assad oder ohne Assad?
Das ist die große Frage, in der immer alle rumrätseln, welche Rolle spielt genau Assad und ist er nur ein Opfer vom System, das er geerbt hat von seinem Vater oder ist er aktiv Täter? Es gibt vieles inzwischen, glaube ich, das darauf hinweist, dass Assad durchaus eine aktive Verantwortung hat in diesem Ganzen, dass er selber Befehle unterzeichnet hat, wie man gegen diese Aufständischen vorgehen soll, gegen die Proteste am Anfang. Ich glaube aber, am Ende ist Assad einfach jetzt eine Symbolfigur geworden für die Regimegegner. Er ist die Verkörperung von Massenmord, von Folter, von Vertreibung. Und für sie wäre halt der Rücktritt Assads wäre eigentlich dann eigentlich ein Sieg, auch wenn es nur ein symbolischer vielleicht wäre. Und was dann passiert, sind ganz viele andere Fragen. Also kann das Regime überhaupt noch, wird es überhaupt noch zusammenhalten und so. Abgesehen davon, im Moment wird es nicht passieren, dass Assad zurücktritt, aber für die Regimegegner und ist es einfach, ist er die Verkörperung von dem ganzen Leid, das sie durchgemacht haben.
Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch so, dass inzwischen Assad so wichtig geworden ist, dass sie auch große Angst haben, dass was man am Anfang, selbst vor einem Jahr vielleicht noch, die Hoffnung hatte, wenn dann nur der Kopf weg ist. Man will ja das Regime erhalten. Also die große Angst sowohl der Amerikaner als auch der Russen, als auch der Iraner, sind die Strukturen. Wenn das völlig wegfällt, dann haben wir ein zweites Libyen und das wollen alle nicht. Und ich war im Iran erst kürzlich auch wieder und da sagen uns auch Vertreter des Regimes im Iran, über Assad selbst, über den Kopf könnten wir eigentlich ja schon verhandeln. Aber die Angst ist groß, dass er so wichtig geworden ist, inzwischen auch als Integrationsfigur für das Regime, dass das ganz auseinanderfallen würde ohne Assad. Das Ganze ist jetzt so verfahren und so zu lange gegangen. Ja.
Arnold Hottinger hat dazu...
Ich glaube, man muss schon sagen, Assad ist nur ein Name für die Geheimdienste. Und es geht wirklich um die Geheimdienste. Die regieren das Land. Und wenn die Leute sagen, die Syrer sagen, Assad muss gehen, so meinen sie, die Geheimdienste müssen gehen. Darum geht es wirklich. Und das ist eben, es wird auch so sein, wenn Assad ginge, würden auch die Geheimdienste zerstört werden. Was dann käme, Libyen wahrscheinlich.
Johanna Kundert.
Ist eigentlich Jordanien nicht bedroht? Und wenn nein, warum nicht? Jordanien ist so eine Friedensinsel, hat man den Eindruck.
Also Jordanien ist so ein Puffer zwischen Israel, Syrien und Saudi-Arabien und wird entsprechend auch von verschiedenen Seiten unterstützt mit Sicherheitsinfrastruktur, mit Geheimdienstzusammenarbeit. Und viele haben ein Interesse, dass es so bleibt, aber natürlich ist auch in Jordanien der Druck groß mit Flüchtlingen und mit Dschihadisten. Die Jordanier versuchen ja möglichst die Bewegung zu Syrien da die Grenze möglichst dicht zu halten, dass hier keine Extremisten Spielraum bekommen und dann eben auch auf Jordanien übergreifen könnten. Und bis jetzt funktioniert das.
Also weil vieles kommt bei uns eben nicht in die Medien in Jordanien. Die Jordanier sind relativ rigoros in Bezug auf Verfolgen, wenn sie Verdächtige haben. Also wenn man selbst im Land rumreist, dann liest man es immer wieder, hört man es immer wieder, dass da und dort wieder, und sie machen es offenbar sehr summarisch, das ist meine Erfahrung, dass sie summarisch also ganze Gruppen von Leuten verhaften und nicht genau schauen, ob der nun wirklich verantwortlich gewesen ist oder nicht. Dann hatten Sie lange eine Sorge, ich weiß nicht, das kannst du vielleicht bestätigen oder widerlegen. Sie haben ja der einzige Grenzübergang, der nach Irak rübergeht, ist ja auf der irakischen Seite vom IS kontrolliert. Nicht? Ich glaube, das ist immer noch so. Und da müssen Sie sich mit denen irgendwie arrangieren. Also es ist ein Hin- und Her-Lavieren zwischen sich arrangieren müssen, etwas Repression, etwas Hilfe von außen bekommen, möglichst dafür zu sorgen, dass über die Grenze von Syrien aus nichts, keine Terroristen rüberkommen. Also labil ist es schon auch, aber es ist stabiler als viele andere.
Ich möchte keine Frage stellen, aber eine Anregung machen, aufgrund auch der Bilder, die wir gesehen haben bei Pascal. Die Frage einfach, inwiefern ist denn überhaupt eine Aussöhnung quasi unter der betroffenen Bevölkerung möglich? Also in all diesen Konflikten sehen wir, meinen Beobachtungen zufolge, dass sich dann nach solchen Konflikten immer monoethnische quasi Regionen ergeben, irgendwo andere Gruppierungen ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite, ich habe das mal gesehen, zum Beispiel, das war kein Krieg, aber ein Pogrom von Kirgisen gegen Usbeken im Ferganatal, da sind auch Kioske der Kirgisen angeschrieben worden, damit man die nicht überfällt. Und heute ist es doch wieder irgendwie möglich, dass diese Usbeken sich dort einigermaßen bewegen können in dieser Stadt, wo eben die Kirgisen das Sagen haben. Médecins Sans Frontières war da mit Psychologen auch engagiert. Also mich würde einfach interessieren, quasi, dass wir vielleicht in unserer Gruppe mal diese Frage nachgehen, vielleicht auch mit Heidi Tagliavini, ob quasi Gerechtigkeit erschaffen, die Gerichte eine wichtige Rolle spielen. Was ist die Bedingung überhaupt, dass eben verschiedene Ethnien, die eben unter diesen Kämpfen gelitten haben, wieder mal friedlich zusammenleben können? Und das geht es ja wahrscheinlich auch, denn wenn wir um eine Friedenslösung ringen.
Arnold?
Ich würde das sehr unterstützen. Ich glaube, es ist nicht so, dass der Hass unsterblich ist, sondern was wirklich geschieht, ist, es gibt Anführer. Die verschiedenen Gruppen haben Chefs und es hängt an den Chefs. Die machen den Krieg. Und wenn die mal weg sind, wenn die Interessen der Chefs, eine Gruppe aufrechtzuerhalten, verschwinden, finden sich die Gruppen wieder zusammen. Und man misstraut sich vielleicht, aber man lebt doch zusammen. Man macht Geschäfte und man hat eine Familie, die Familien bleiben getrennt, aber man verkehrt miteinander. Das geht schnell wieder zusammen. Viel schneller, als wir denken. Was wirklich das Hindernis ist, das sind die Gruppenchefs, die Macht haben, weil sie ihre Gruppe kommandieren. Die müssen weg.
Ja, dann geht's wieder. Auf dem Balkan sieht man genau das Gegenteil. Ich meine, die Chefs sind weg, die sind verurteilt worden. Und es ist eine Balkanisierung hat stattgefunden. Es gibt in Bosnien eine Failed Nation, die wird am Leben gehalten durch die internationale Gemeinschaft. Die Führer, wie Sie sagen, sind weg, aber richtig zusammen kommt das noch nicht. Und der Hass, das sieht man jetzt wieder in der letzten Zeit, kommt immer wieder hoch. Ich glaube, da braucht es schon noch mehr Zeit.
Hans-Joachim Seifert.
Ja, schon seit gestern bewegt mich die Frage. Hier, Thomas Nierle hatte schon darauf hingewiesen, dass man auf lange Zeit mit einem zerstörten Land rechnen muss. Nun kann man all diesen Leuten nicht die Knüppel aus der Hand nehmen. Ich meine, die Waffen, die Kanonen, die werden ja nun nicht in Syrien und nicht im Irak hergestellt, sondern die kommen von irgendwo. Und sicher, die Russen können das über Tartus oder Latakia reinbringen, aber auch den Russen kann man ja irgendwie mal begegnen. Aber ich frage mich, wer bringt die Waffen an die ISIS? Denn die stellen die ja nun nicht selbst her, weder in Raqqa noch in Mosul. Also sie bekommt sie von irgendwo. Und wie könnte man nicht diesen Fluss der Waffen irgendwie mal stoppen und dann kann nicht mehr aufeinander geschossen werden?
Da wird, also zu dem Thema haben wir dann, ja, per Skype, haben wir am Nachmittag ja Rainer Schulze, der hat dieses Thema, also ich nehme an, dass er uns dazu etwas oder einiges sagen kann. Vielleicht gibt es auch hier, Arnold, eine Meinung oder einen Kommentar.
Ja, sehr schnell. Man verdient eben zu gut mit den Waffen. Ja. Also es ist ganz einfach, die Waffenindustrie und die Macht der Waffenindustrie, die bewirkt sogar in der Schweiz, dass Waffen exportiert werden. Schluss! Und wenn wir das ändern könnten, wir sollten es ändern, aber es ist wie die Klimafrage, nicht wahr? Es ist so mächtig in unserer Gesellschaft, dass niemand sich daran wagt.
Aber weißt du, wir liefern ja nur an Saudi-Arabien, wir führen ja nur Krieg im Jemen. Also ja, nach Katar liefern wir jetzt ja nicht. Was der Hintergrund ist, dieser irren Entscheidung in der Schweiz, ist mir nicht bekannt. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar. Denn Saudi-Arabien ist eine Kriegspartei. Man kann es nicht wegleugnen.
Ja, und es ist auch absurd, nicht wahr? Wenn Sie eine Waffenindustrie haben und Waffen nur dorthin verkaufen, wo kein Krieg ist, dann bricht die Bahnbahn zusammen.
Weitere Fragen, Anwärter von Roman?
Ich habe eine Frage zur Berichterstattung. Was ist für euch das größte Problem für die Berichterstattung? Habt ihr genügend Platz, genügend Zeit, um wirklich zu berichten?
Bei mir, also ich bekomme schon Platz, den ich brauche meistens, aber es ist einfach manchmal schwierig, über Syrien zu berichten, wenn man so schlechten Zugang hat zum Land. Also wie gesagt, ich war letzten November zum ersten Mal seit dem Krieg überhaupt in Syrien. Ich war nie im Rebellengebiet, weil ich am Anfang, als man das noch konnte, war ich noch nicht dafür zuständig. Und das ist sehr schwierig, man muss sich dann auf Meldungen aus zweiter Hand oder die wenigen Kontakte, die einem noch bleiben, stützen. Und das ist sehr schwierig, weil es wird extrem viel Material kommt raus, also Bildmaterial, Videomaterial und so weiter. Aber das meiste davon kann man halt irgendwie nicht mit Sicherheit verifizieren. Das ist sehr schwierig zu sagen, ob das jetzt, in vielen Fällen ist es wohl echt, in manchen Fällen hat sich gezeigt, dass es von anderen Konflikten stammte oder dass es gefälscht war. Das finde ich ist die schwierigste Herausforderung und das ist auch immer wieder ein Punkt, wo wir angegriffen werden von den Leuten, die halt irgendwie glauben, unsere ganze Berichterstattung sei eigentlich NATO-Propaganda oder keine Ahnung was. Also und das ist manchmal dann auch schwierig. Klar kann ich schon auch zeigen, worauf ich mich stütze und so, aber es ist manchmal extrem schwierig, darüber zu berichten. Und vor allem hätte man halt gerne öfters auch Sachen aus erster Hand, weil die Leute, man kann man sich einfach auch besser vorstellen, was genau passiert, und anstatt nur diese strategischen Betrachtungen, wo ist das Regime jetzt wieder vorgerückt, dass man auch halt vor Ort wäre und mehr zeigen könnte, was es für die Leute bedeutet vor Ort. Und das ist, finde ich, sehr schwierig.
Vielleicht darf ich den Ball an Rainer Herrmann noch weiterleiten. Und wie habt ihr das bei der Frankfurter eigentlich?
Ja, wir haben jetzt auch einen Korrespondenten in Beirut, der sich auch, wie Monika Bolliger, seit einiger Zeit über ein Visum nach Damaskus für das Regimegebiet bemüht und keines kriegt. Es wird ihm offen gesagt, wir sind mit ihrer Berichterstattung nicht einverstanden. Sie schreiben zu viel Diktator, sie schreiben zu viel von unseren angeblichen Reuetaten. Also sie haben keine Chance, da reinzukommen. Ich hatte vor 3 Jahren noch die Chance, zuletzt in Syrien, hatte damals auch Assad interviewt. Ich glaube, dass ich heute kein Visum mehr kriegen würde, auch kein Interview mehr mit Assad kriegen würde. Weil man muss einfach schreiben als Journalist, was geschieht. Und muss ich aber dann auch immer im Hinterkopf behalten, kann ich jetzt noch in das Land reisen oder nicht? Man muss manchmal eine Abwägung machen, soll ich jetzt neutral schreiben und mir die Chance auf ein Visum bewahren? Oder aber soll ich ein bisschen kritischer schreiben, aber dann bin ich raus aus dem Spiel? Aber mein, also ich habe auch jeden Platz, den ich habe, wenn ich ein Thema aufgreife, oder der Kollege Christoph Erhard, also wenn wir haben jeden Platz, und wenn ich sage, ich will Leitartikel zu dem Thema schreiben, dann schreibe ich ihn. Ich würde auch eine Bemerkung zu den Kriegsparteien in Saudi-Arabien und Iran: Sie schicken nicht nur Waffen und Söldner, sie schicken auch Kapital mit einem anderen Zweck. Wenn also saudisches Kapital beispielsweise in Damaskus, noch mehr Aleppo, wird mit saudischem Kapital kaufen Strohmänner dann Häuser, Immobilien auf von Leuten, die zum Regime gehört haben und geflohen sind. Und werden dann sunnitische Familien angesiedelt, sunnitische IDPs. Auf der anderen Seite, auch Iran macht dieses Spiel. Iranisches Kapital wird über Strom, kauft über Strommänner dann Immobilien auf, wo Sunniten gelebt haben, und sie siedeln da zum Beispiel in Mese, Regierungsviertel in Damaskus, siedeln sie dann Familien von iranischen Söldnern an oder von Militärratgebern. Das heißt also, wir haben hier eine Schaffung von konfessionell homogenen Gebieten, was den Vorteil hat, dass in diesen Gebieten die Gewalt abnimmt, aber natürlich den Nachteil, dass wir nie mehr ein vereintes Syrien schaffen können. Aber das ist so ein Nebenaspekt, also nicht nur Waffen und Söldner werden reingeschickt, sondern auch Kapital, um das Land langfristig Syrien so zu gestalten, wie es diese Länder haben will. Und das Land ist ja zerfallen, das haben wir schon gemerkt.
Haben wir weitere Fragen, weitere Anmerkungen? Ja, Frau Pedro.
Von Israel ist ja sehr nahe von Libanon und Syrien. Und da hört man nie etwas. Ist das, weil das so friedlich ist? Oder was ist denn?
Was mich erstaunt hat, Israel hat in den letzten 6 Wochen, hat es, glaube ich, 3-mal hohe Vertreter des Security, des Sicherheitsestablishments von Israel gegeben, die sich über die Hezbollah besorgt gezeigt haben. Das kommt immer wieder so sporadisch, aber dass es jetzt wieder so gehäuft in den letzten 6 Wochen etwa gekommen ist, hat mich einigermaßen erstaunt, gerade auch eben nicht nur von einem Mal, sondern immer mal wieder. Israel ist natürlich besorgt. Ich glaube, momentan aber hat Israel fast mehr wieder ein Problem mit Gaza. Da braut sich wieder etwas zusammen. Auch mit diesen Tunnels und so weiter. Und Gaza selbst ist ja auch ein ganz, auf kleinstem Raum brodelt da etwas mit der Hamas, die sich aber gegen das Einbringen von salafistischeren Gruppierungen wehren muss. Das ist ein brodelnder Dampfkochtopf, der jederzeit auch wieder explodieren kann.
Das ja, darfst du schon machen. Ich glaube, grundsätzlich ist Israel, war Israel lange, also ist nicht mal so unglücklich, dass sich in Syrien die Leute gegenseitig bekämpfen, weil und wenn die Hezbollah halt absorbiert ist im syrischen Krieg, dann ist das für Israel eigentlich gut. Man hat dann, ich weiß nicht, wie weit die Unterstützung tatsächlich ging für die Rebellen an der Grenze beim Golan, aber zumindest wurden Verletzte, wurden da ja gepflegt, und das wurde sicher auch, war sicher auch eine Quelle für Informationen für die Israelis. Und dann haben sie halt immer wieder eingegriffen, das räumen sie inzwischen ja auch ein, dass sie so Waffenlieferungen an den Hezbollah einfach aus der Luft platt machen. Also von sie werden Waffentransporte, wenn sie das sehen, dann versuchen sie das zu verhindern. Und sie schauen halt zu und ich glaube, gleichzeitig möchten sie nicht, dass Damaskus in die Hand der Islamisten fällt. Also wenn jetzt die salafistischen Gruppen wirklich in Syrien die Macht übernehmen würden, dann würde Israel das ebenfalls als Bedrohung sehen. Und insofern ist für sie eigentlich wahrscheinlich im Moment das Beste, wenn solange sich die beiden Seiten gegenseitig bekämpfen.
Ja, Israel hat ja jetzt die Golanhöhen zu ihrem Staatsgebiet erklärt, oder?
Das haben sie schon lange.
Also ja, Israel hat den Golan annektiert, ja. Schon lange, ja. So wie sie Ostjerusalem ist annektiert und Golan ist annektiert.
Ja. Sie haben einfach jetzt nochmal gesagt, sie werden das nie zurückgeben. Sie haben ja immer mal wieder doch verhandelt mit dem syrischen Regime. Und jetzt, obwohl sie das annektiert hatten, also sie haben es schon annektiert. Aber das, jetzt haben sie halt gesagt, ja, wir werden das niemals zurückgeben. Und mit unverhohlener Freude natürlich.
Arnold?
Vielleicht muss man prinzipiell sagen, ich war, Israel war einmal ein arabisches Problem. Und die arabischen Probleme heute wirken, dass Israel ausgesperrt wird, auskristallisiert. Es ist heute ein Problem zwischen Palästinensern und Israeli und nicht mehr zwischen der arabischen Welt und Israel. Und das ist natürlich ein Vorteil, zuerst mal für Israel, aber langfristig ist es nicht gelöst.
Es macht den Israeli auch Angst.
Ja, ja. Ja, Angst haben sie immer.
Ja, für Sie war die Position, dass es ein arabisches, israelisches Problem war, auch eine, im internationalen Kontext, auch eine...
Natürlich.
Da haben Sie profitiert von.
Ja. Noch eine Frage? Ja, bitte, Rainer.
Könnte einer von euch beiden noch zur Lage der Christen und zur Stimmung unter den Christen stellen? Vor ziemlich genau 3 Jahren wurden 2 Bischöfe aus Aleppo entführt, getötet durch den IS. Was weiter Auftrieb gegeben hat unter den Christen in Damaskus, mit denen ich in Kontakt stehe, dass sie sagen, jetzt erst recht mit Assad und für Assad. Und etwa 90% der Christen, die ich seit meinen Studienzeiten in Damaskus kenne, sprechen sich nicht nur der Propaganda wegen, sondern Angst vor einem sunnitischen islamischen Staat für Assad aus. Was sind eure Erfahrungen im Damaszener Christenviertel zum Beispiel?
Grundsätzlich ja, ich glaube ja schon, dass die meisten Christen deswegen hinter dem Regime irgendwie stehen. Ich habe, wie gesagt, gleichzeitig auch erlebt, dass man dann bei geschlossenen Türen eigentlich auch sagt, dass man das gar nicht so toll findet und sich halt eben auch über das Regime lustig macht und die Propaganda an sich nicht unbedingt glaubt, aber dass man trotzdem gleichzeitig halt wirklich einfach Angst hat. Also ich kenne auch Christen, die sich explizit als Regimegegner bezeichnen und die haben am Anfang 2011 auch noch so auf Facebook so ein bisschen sich solidarisiert mit den Protesten und das ist jetzt still geworden und sie haben jetzt einfach auch gesagt, es hat ziemlich schnell hat es dann halt plötzlich bei den anderen, bei den sunnitischen Regimegegnern angefangen mit religiösen Slogans und dass sie halt davor Angst bekommen haben und deswegen versuchten sich auch neutral zu verhalten und das hat ihnen aber auch nicht unbedingt geholfen. Also die kommen aus einem Dorf, das von der Nusra mal überrannt wurde und die Nusra hat zwar nicht Leute getötet, aber hat die Kirchen dann geschändet oder und so. Und die sind irgendwie dazwischen und die meisten Christen aber, glaube ich, die wollen sich gar nicht den Kopf zerbrechen über das Regime oder die stehen einfach wahrscheinlich dahinter. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass dann, sobald man privat mit den Leuten spricht, dass es ein bisschen differenzierter ist und dass sie nicht eigentlich so richtig überzeugt von diesem Regime sind, sondern dass sie es einfach als mangels Alternativen halt sich dahinter stellen.
Das war eigentlich schon immer so. Ich war sehr oft in Syrien und geliebt haben die Christen generell Assad nicht. Aber die sagten schon lange vor dem Ausbruch des Kriegs, sagten sie, ja, wahrscheinlich sind wir mit diesem Regime immer noch besser dran, als wenn der weg ist. Also so ist meine Langzeiterfahrung in Syrien gewesen. Haben wir noch eine Frage? Ja, bitte.
Ich habe eine Frage zur Infrastruktur. Wie sieht das aus mit Stromversorgung, Benzin, Wasser vor allem auch? Und abschließend, kann man heute schon beziffern, wie viel Schaden wurde global angerichtet in Syrien? Also was müsste man investieren, um wieder auf ein Niveau zu kommen, das Leben ermöglicht?
Also in Damaskus gibt es ständig Stromausfälle und manchmal auch kein Wasser. Benzin ist auch knapp, also alles. Ist tatsächlich der Fall. Ich bin aber sehr schlecht mit Zahlen, ich müsste das jetzt auch nachschauen. Ich kann das im Moment nicht beziffern, aber der Schaden ist enorm. Ich weiß nicht, ob du...
Es gibt eine Zahl im Dezember, dass man jetzt 15 Milliarden bräuchte, um die Infrastruktur und ein Leben wieder möglich zu machen. Das ist Schätzung der UNO gewesen.
Für Syrien.
15 Milliarden. Hört sich nach nicht sehr viel an. Das ist dann aber für die Minimale, das ist nicht für den Aufbau aller kaputtgeschossenen Häuser, das ist also wirklich für die Infrastruktur und so Sachen.
Das führt ja auch zu absurden Situationen. In Aleppo beispielsweise ist die Stromversorgung auch großenteils zusammengebrochen. Das heißt, man betreibt Generatoren. Für diese Generatoren braucht man auch die Rebellen beispielsweise in dem Damaskus-Teil oder in beiden Teilen, braucht man Benzin oder Öl oder was auch immer. Wer liefert dort oben das Ganze? Der IS. Also da wird Handel betrieben über diese Grenze hinaus. Ja, ich kann mir sagen, okay, ich will mit denen nichts zu tun haben, mit denen nicht handeln, aber dafür erfriere ich oder kann ich meine medizinischen Geräte oder was auch immer ich brauche nicht betreiben. Also ich bin fast dazu gezwungen. Jetzt durch diese russische Offensive kam dieser ganze Handel ziemlich zum Erliegen. Und die Kämpfe auch zwischen den einzelnen Gruppen wurden stark intensiviert. Das hatte aber auch für die Zivilbevölkerung, für die medizinischen Einrichtungen teilweise und so weiter, den großen Nachteil, dass plötzlich gar kein Strom mehr generiert werden konnte. Da finden die Menschen immer sofort und wahnsinnig schnell auch praktikable Lösungen haben und sind dann wiederum betroffen, wenn dann das hochgeht.
Noch eine Anmerkung von Rainer Herrmann und dann beenden wir hier vor der Mittagspause.
Zur Zerstörung und der Wiederaufbau. Die Vereinten Nationen haben in Beirut ein Büro eingerichtet, das geführt wird von seinem ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Abdallah Gardari, der dessen Stab genau Buch führt, was ist zerstört und die sich auf den Tag null vorbereiten, um dann mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Also und ich meine, ich hätte ja von Dardari Zahlen gehört, die deutlich über 15 Milliarden Dollar liegen.
Danke, wir machen Mittagspause und wir sehen uns wieder hier.